Herr, wir danken dir für diesen Ort hier, dass wir heute Morgen zusammen sind und dass wir hineingebetet haben in diese Region, dass du ausatmest über jeder Seele, dass dein Evangelium bekannt wird und die gute Botschaft von dir, die befreiende Nachricht, dass du für jeden gestorben bist, heraus aus der Knechtschaft und hinein in eine Freiheit und in eine Gemeinschaft mit dir. Und wir proklamieren das heute Morgen auch von dieser Location aus, dass es geschieht in vermehrtem Maße. Und wir danken dir für offene Türen, für ausgegrabene Brunnen, für Wiederherstellung von Ruinen. Herr, das hast du uns als Gemeinde auch speziell aufs Herz gelegt. Und das halten wir ganz neu hoch und setzen wir frei in dem Namen Jesu, damit die Region versorgt wird und angedockt ist an dich und dich erlebt und ergreift in dem Namen Jesu. Amen. Guten Morgen. Ja. Meine neue Brille. Ist gut. Ich sehe euch. Wir sind in der Serie im Teil 2 angekommen und interessanterweise, das Leiden Jesu am Kreuz, manchmal sieht man nur das Kreuz und das Sterben dort am Kreuz, aber genau genommen hat es eigentlich schon viel früher begonnen. Und letztes Mal waren wir an den ersten drei Locations von 7, wo Jesus blutete für uns. Das war Gethsemane, das war der Ort von dem hohen Priester Hannas und das war der dritte Ort nachher von Kaiphas, wo Blut floss und wo Vergebung, Erlösung und Reinigung geschehen ist. Ich finde es richtig spannend, auch für mich selber nochmal das richtig so zu zerlegen und zu sehen, was ist alles passiert in den letzten 18 Stunden, bis Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Es hat im Gethsemane begonnen, als er Blut geschwitzt hat und so weiter. Ihr könnt es auch nachhören, wenn ihr wollt. Heute geht es um zwei weitere Orte, die wir einfach anschauen wollen. Und es sind Orte, an denen Jesus auch geblutet hat und wo zwei ganz bestimmte Dinge passiert sind. Es ist eigentlich nicht an Grausamkeit zu überbieten. Ich habe mich jetzt zurückgehalten mit Bildern, weil ich nicht wusste, ob Kinder da sind, was dort passiert. Und ich glaube, dass kein Bild so richtig über die Brutalität und Grausamkeit, was Jesus erlitten hat, das wiedergeben könnte. Schon gar nicht, was er gelitten hat, welche Schmerzen er hatte. Wir müssen uns vorstellen, Jesus war im Gethsemane, hat dort eine schwere Nacht gehabt, war allein im Gebet, wurde dann überführt nach Jerusalem durchs Kidron-Tal hinauf, kam dann nach Jerusalem zu Hannas und Kaiphas. Es war die Nacht, war schon durch. Jesus wurde gegeißelt auch dort. Er hatte vermutlich nichts gegessen, auf jeden Fall nicht geschlafen. Und wir befinden uns jetzt früh am Morgen an dem vierten Ort. Und ich möchte einfach zwei Bibelverse voranstellen. Es geht jetzt an dem vierten Ort, wo Jesu Blut floss, um Heilung. Und ich möchte diese zwei Bibelstellen, möchte ich ermutigen, im Stillen wie auch immer im Lauten mitzulesen. Kannst du auch gerne deine Bibel aufschlagen. Und da steht, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes. Jesus war so entstellt, ich weiß nicht, ob wir schon mal entstellte Menschen gesehen haben vom Tod. Ja, ich habe schon das mehrfach gesehen, aber es ist, glaube ich, nicht zu überbieten, einfach wie Jesus entstellt war, auch nach dieser Geißelung, von der wir jetzt auch hören und auch warum das Ganze geschah. Der nächste Ort berichtet uns, dass Jesus Pilatus übergeben wurde. Der Sanhedrin, der Hohe Rat, Sadduzäer und Pharisäer, die sich getroffen haben zweimal, um Jesus zu verurteilen und es nicht geschafft haben, hatten jetzt Jesus in der Nacht ins Prätorium gebracht. Prätorium, das war der Ort, wo die Römer ihr Hauptquartier hatten. Es waren dort auch Soldaten und sie durften eigentlich den Ort gar nicht betreten. Warum? Weil zeitgleich Pessach war. Pessach, das Fest der Erinnerung, der Auszug der Juden aus Ägypten. Man kann auch sagen, das Volk Gottes hat sich dort gebildet nach 430 Jahren Gefangenschaft. Und wo Blut zu sehen war an den Türpfosten, ging der Tod vorüber. Und die Menschen waren befreit, die in den Häusern waren. Und genauso zeitgleich, sehr interessanterweise, fand diese Kreuzigung, diese Geißelung davor statt. Und es geht auch hier um dass das der Tod vorübergeht von deinem Leben und von allen Leben, die Gott nicht kennen. Und dass die Menschheit in die Freiheit geführt wird, wozu sie eigentlich gedacht und von Gott gemacht sind. Und das ist eine mega Botschaft auch zu sehen. Pessach, Befreiung des Volkes Israel. Kreuzigung und Erlösung, die Befreiung der ganzen Menschheit von Sünde, Tod, Schuld, Verderben, Krankheit, Fluch, was immer. Und sie brachten Jesus und nach einer schlaflosen, misshandelten Nacht und sie beschuldigten ihn. Und sie versuchten, dass Pilatus dieses Todesurteil spricht. Sie boten auch Zeugen auf und sie durften eigentlich nach jüdischem Recht auch dort nicht das Todesurteil sprechen. Deswegen haben sie ihn zu Pilatus gebracht. Der pflegte einen Brauch, und zwar immer, wenn jüdische Feste waren, war er im Palast über Nacht, also war er da, die konnten morgens dorthin und Jesus zu ihm bringen. Und sie wollten, dass er ihn verhört, und das Urteil war, er rührt das Volk auf, er macht einen Aufruhr, und deswegen muss er zum Tod verurteilt werden. Er ist schuldig zu sprechen. Und Pilatus verhörte Jesus dreimal. Dreimal hat er ihn verhört, und er kam zu dem Schluss, dass Jesus nichts Todeswürdiges gemacht hat. Er ist unschuldig, und er hat es wieder vorgebracht. Und die Menge, die da war, also der Hohe Rat und das Volk, die waren sehr aufgebracht. Und vermutlich, um die zu beschwichtigen und einen Gefallen zu tun, ließ er Jesus geißeln. Nun, das Geißeln, das hört sich hier vielleicht nicht so dramatisch an, wie es war. In Wirklichkeit war das Wort padideo, es heißt eine Lektion erteilen und erziehen, was im Klartext bedeutete, dass Jesus zu Unrecht verurteilt wurde, auch an dem Punkt schon, weil er hat nichts Falsches getan. Und wir lesen an 5. Mose 19, dass man niemanden verurteilen kann wegen irgendeines Verbrechens, wenn es nur einen einzigen Zeugen dafür gibt. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache entschieden werden. 5. Mose 19, Vers 15. Also ein großes Unrecht, was der Hohe Rat dort getan hat. Und die Frage an dich und mich auch war, ich habe mir das auch überlegt, wurde ich schon mal zu Unrecht verurteilt oder behandelt und danach verurteilt? Habe ich schon mal eine Bestrafung erlitten aufgrund eines ungerechten Urteils? Ich kann mich bei mir eigentlich nicht erinnern. Ich habe schon mehrere Sachen erlebt, aber das ging dann immer gut aus. Ja, also wo mich Leute sogar mal einen Brief geschrieben haben von der Gemeinde jemand und mich bei meinem Chef angeschwärzt hat, ob er eigentlich weiß, wer da bei ihm beschäftigt ist, der eine Sekte führt. Ja. Und ich dann zur Rede gestellt wurde, was für eine Sekte ich da führe, was ich da mache. Ja, das ging aber gut aus. Er konnte sich einfach mich nicht als Sektenführer im Sinne von Sekte so richtig vorstellen. Ja. Das war irgendwie schwer für ihn. Ja, aber das war ja jetzt keine ungerechte Verurteilung mit ungerechter Strafe. Ja, ich weiß nicht, ob du das erlitten hast. Wie ging es dir dabei, falls du sowas mal erlitten hast? Ja, wer ist dir dabei gestanden? Wer hatte für das Recht gesorgt? Und Jesus hatte diese Ungerechtigkeit auch schon an der Stelle durchlitten. Die Art der Geißelung war äußerst brutal. Wie gesagt, ich habe mich zurückgehalten mit den Szenen, aber es war auf jeden Fall so, dass er an einen Pflock gebunden wurde, mit den Armen nach oben, die waren festgemacht an dem Pflock, das Gesicht war zum Pflock gerichtet, und was jetzt begann nach einer Nacht schon von Misshandlungen, war die Geißelung. Jesus war nackt, er wurde ausgezogen, und es gab zwei Soldaten, die abwechselnd, also die waren extra abgerichtet, mit einem Flagellum heißt es, das ist so eine Art, schwer darüber zu reden. Es ist eine Art Peitsche an einem kurzen Holzstück mit Lederriemen, an deren Ende jeweils zwei Fußknochen von Schafen befestigt waren, also sehr scharf. Und die Aufgabe von den Soldaten war, maximale Schmerzzufuhr und maximale Zerstörung des Rückens. Übrigens nicht nur der Rücken, sondern es ging dann übers Gesäß bis zu dem hinteren Oberschenkel. Die Folge war, dass durch diese Schläge abwechselnd, also zwei Soldaten, der Rücken aufgesprengt wurde. Also die Haut ist aufgeplatzt, nicht nur ein bisschen, sondern man kann davon ausgehen, dass Sehnen und Muskeln einfach zu sehen waren. Die Haut war einfach nach den Schlägen total zerstört und der Rücken war völlig freigelegt. Also man spricht auch davon, es sieht aus wie ein frisch durchpflügter Acker. Also alles ist zerfetzt. Es war der Leib, der nie eine Krankheit. Es darf einen schon auch berühren, oder? Es war der Leib, der nie eine Krankheit erfahren hatte, der nie krank war, der so grausam behandelt wurde. Und man geht davon aus, dass er bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen wurde und zusammensackte vielleicht, dort am Pfahl in seiner eigenen Blutlache hing. Und es war das vierte Wunder, wo das Blut Jesu floss, das Wunder der Heilung für die ganze Menschheit. Die Heilung über jede Krankheit, die jemals war, die aktuell ist und die sein wird. Und deswegen war das auch so brutal. Und die Frage ist, war das überhaupt notwendig? Musste das eigentlich so brutal sein? Und dass Jesus so unmenschlich leidete, im krassen Gegensatz zum Verständnis von vielen von uns, der liebende Gott, ja, der mit seinem Sohn so umgeht, das bringt man irgendwie menschlich gesehen gar nicht zusammen zunächst und ist gar nicht so einfach, eine leichte Erklärung zu finden. Wie kann Gott Liebe sein, wenn er mit seinem eigenen Sohn so umgeht, so grausam und es zulässt? Und es ist verständlich, dass Menschen auch so Fragen stellen oder man sich selber so Fragen stellt, ja, wie kann Jesus sowas erleiden, wie kann Gott sowas zulassen? Und deswegen, wir müssen den Grund kennen, warum das passiert ist. Ja. Wir müssen wissen, warum das so grausam war und hat sein müssen. Die Haut wurde vom Rücken aufgeschlagen. Die Anzahl der Schläge war nicht beschränkt. Im Gegensatz zum jüdischen Recht, da waren es 39 Schläge. Warum 39 Schläge? Eigentlich 40, aber weil es so brutal war, die Schläge, hat man gesagt 40 minus 1, falls sich jemand verzählt, dass es nicht aus Versehen 41 sind. Bei den Römern gab es kein Limit. Die Maßgabe war drauf, was das Zeug hält. So viel er aushält, möglichst brutal und grausam bis zur Bewusstlosigkeit. Und oft waren es 100 Schläge und mehr. Und es war einfach keine Haut mehr zu sehen. Rücken, er war offen bis zu den Oberschenkeln. Und man weiß auch medizinisch, dass es wie eine Art Verbrennung ist dann in dem Zustand, wenn man das lange erduldet. Die ganze Lunge wird mit Wasser gefüllt. Und viele haben schon das allein gar nicht überlebt, weil es einfach so grausam war. Der Körper wurde zerschunden, geschlagen, zugrunde gerichtet und er verlor sehr viel Blut. Manche sind auch verblutet daran und es müssen unsagbare Schmerzen gewesen sein. Und da sind wir noch gar nicht bei der Kreuzigung, sondern bei der Geißelung, der Art der Geißelung durch die Römer. Warum musste Jesus, der nie krank war, sowas durchmachen, sowas Brutales, Abscheuliches, Schmerzhaftes, dass man sagt, er wurde von Menschen gar nicht mehr erkannt. In Jesaja 53, Vers 3 lesen wir, er wurde verachtet und von Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt, er war verachtet und bedeutete uns nichts. Wenn man so jemanden gesehen hat, wie ihn, wie er aussah, dann ist man schnell so weitergegangen, hat sein Gesicht verborgen. So entstellt war Jesus nach dieser Geißelung. Jesaja 53, Vers 3. Ja, nochmal zurück zur Frage, hätte es eigentlich nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gegeben, dass Jesus nicht so brutal leiden musste? Das habe ich mich auch schon mal gefragt, aber ich habe neu entdeckt, wie Jesus auch alle Sünden trug, obwohl er ohne Sünden war. Genauso hat er alle Krankheit getragen, obwohl er ohne Krankheit war. Und jeder Schlag auf den vollkommenen Körper, der den Rücken aufriss bis zu den Oberschenkel, bedeutet, es war für deine und meine Krankheit, es war für die Krankheit deiner Nachbarn, es war für die Krankheit deiner Arbeitskollegen. Und jeder Schmerz, den er durchlitten hat bis zur Bewusstlosigkeit, war für jede Krankheit, die dir in deinem Umfeld begegnet. Er hat sie getragen. Das war nicht nur, dass er gelitten hat, sondern er hat sie auch getragen, weil drin steht in der Bibel, dass wir durch seine Striemen, durch diese brutalen Schläge geheilt sind. Und dass jede Art von Krankheit, also nicht nur körperlich, sondern auch psychische Krankheiten, Depressionen und andere Sachen, hat Jesus getragen. Nicht nur körperlich, sondern jede Art von Krankheit. Und das muss man irgendwie ganz neu sacken lassen, auch das Bewusstsein haben, dass Heilung uns gehört, mal weg von dem, was wir vielleicht auch alles nicht erleben in der Vergangenheit, ja, einfach zu wissen, jede Krankheit hat Jesus getragen durch seine Striemen am Kreuz. Genauso wie er den Becher, die Zornschale, das, wo die ganzen Sünden der Welt drin waren, die man niemals trinken konnte eigentlich, getrunken hat in Gethsemane, genauso hat er alle Krankheit durch seine Striemen, durch diese brutale Geißelung getragen. Ist das nicht Hammer? Ja. Man kann da drin einfach die Liebe sehen. Und das war auch interessanterweise der prophetische Eindruck von vorher, mit diesem Geschwür. Hey, egal was es ist, Jesus hat es getragen. Und wenn bei dir Krankheit ist und du bist hier, Jesus hat es getragen. Wenn es chronisch ist, möchte ich einfach ermutigen, auch nachher. Hey, wir werden noch beten und du kannst deine Hand da drauflegen. Durch Jesu Striemen ist dir Heilung geworden, sonst war das Opfer umsonst. Und das glauben wir nicht, oder? Genauso wie wir nicht glauben, dass unsere Sünden getilgt sind, glauben wir auch, dass Jesus für unsere Krankheit gestorben ist. Die Frage ist auch, was passiert, wenn nichts passiert? Ja, das kommt ja auch vor. Aber zunächst mal sehen wir einfach auch den klaren Auftrag in Markus 16, 17 und 18. Die Zeichen werden begleitet denen, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Dämon ausgetrieben hast. Stellt sich die Frage, können Christen überhaupt Dämonen haben? Kommt drauf an, fragst du einen Evangelikalen, Katholischen, einen Pfingstler, Charismatiker. Ja, wirst verschiedene Antworten finden. Die Antwort der Bibel ist nach meiner Sicht ganz klar, ja. Heißt nicht, dass er total ganz dämonisiert ist, aber dass es Bereiche gibt, wo er dämonisiert ist. Das bedeutet, er kann nicht selber entscheiden, ist in Abhängigkeiten. Und Jesus sagt, dass wir Dämonen austreiben sollen, Tote auferwecken sollen. Und dann sagen wir immer, wenn wir Tote auferwecken sollen, dann können wir doch auch für Kranke beten. Oder mal anfangen. Vielleicht ist dein Ding nicht gleich, Tote aufzuwecken. Ja. Aber ich ermutige dich, für Krankheit zu beten. Wann immer sie dir begegnet, ab heute ganz bewusst auch, sei es bei dir oder woanders, ja, zu beten und es einzulassen. Sag, Jesus, danke für deine Schmerzen. Ich will nicht nur betroffen sein, sondern ich will auch das annehmen und anwenden, dass diese Heilung jetzt kommt. Nämlich genau dafür bist du gestorben. Lass uns es ganz bewusst auch über jede Krankheit aussprechen. Wenn wir Tote auferwecken, dann können wir auf jeden Fall für Kranke beten. Und sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nichts schaden. Ich spreche das einfach auch mal frechheitshalber über den Coronavirus aus. Ja? Also wenn ich so eine tödliche Schlange aufheben kann und es wird nicht schaden, dann kann ich auch glauben, dass ein Corona mir nichts schadet oder ich kein Spreader bin. Ja? Also ich möchte euch echt ermutigen auch, egal was euch begegnet, Richtung Krankheit, Richtung sonstige Dinge, hey, wir haben ein größeres Mandat als Christen, was wir glauben und was Jesus für uns getan hat. Wir können es entweder im Regal stecken lassen oder glauben. Jakobus sagt, dass ein Glaube, der festhält an den Zusagen Gottes, dass der Früchte hat. Ja, was passiert, wenn nichts passiert? Hebräer 10, Vers 36 möchte ich dir einfach nur mitgeben, ausharren. Manchmal ist ja einfach dranbleiben. Ich selber hatte eine Herz-OP eigentlich, wäre ich fast gestorben an einem Aneurysma. Es war kurz davor. Die Ärzte haben es noch entdeckt, was für kein Zufall. Und ich lebe immer noch. Ja, ich habe zwar ein paar Ersatzteile, aber ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch, seit 20 Jahren stehe ich hier und lebe immer noch als lebendiger Beweis, ich lebe noch. Ja, das macht jetzt keinen Sinn, ja. Aber ich wollte nur sagen, es gibt auch verschiedene Arten der Heilung. Manchmal sind es auch Prozesse. Weil ich auch überlege, bete ich jetzt noch für Heilung oder nicht? Ja, ich lebe ja, mein Herz schlägt und alles. Aber bleib dran, haar aus, auch wenn es mal nicht gleich ist. Gib nicht auf, ja. Wir sind so schnell mit Fast Food, wir wollen jetzt was und es fällt uns so schwer auszuharren. Und deswegen Hebräer 10, 36, ausharren habt ihr nötig. Und wenn trotzdem nichts passiert, such dir eine Schwester, einen Bruder. Bleib dran, ich ermutige dich nicht nachzulassen, weil es dir gehört. Es gehört deinen Nachbarn und deinem kompletten Umfeld. Ich hoffe, es ermutigt uns sehr, das ganz neu auf den Punkt zu bringen. Wir leben nicht in einer Erfahrungstheologie, sondern in einer Worttheologie. Wir glauben, was das Wort sagt, auch wenn wir es nicht erleben, weil wenn wir nämlich nicht anfangen, das mehr zu glauben, werden wir auch nicht mehr erleben. Also keine Zurückhaltung an der Stelle, sondern Gas geben. Ich habe auch schon für Leute gebetet, die sind da gestorben. Aber nicht, weil ich gebetet habe, sondern die waren... Also keine Angst, wenn du von nachher sagst, ich wollte eigentlich vorkommen. Die waren dem Tod geweiht, ja. Aber ich habe auch schon für Menschen gebetet, die von Krebs frei wurden, die Kopfschmerzen weg hatten, Knie, wo sie wieder laufen können, teils auf der Straße, teils in anderen Gottesdiensten. Ja, also lass uns ganz neu einfach festhalten, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, auch innerliche Heilung. Hey, wenn du in Depressionen leidest oder Stimmen in dir Dinge sagen oder dich außer Kraft setzen. Ich ermutige dich total. Interessant ist auch die Stelle aus Johannes 5, Vers 8. Da steht, dass Jesus zu diesem Lahmen sagt, steh auf, nimm deine Liege oder deine Matte und geh. Und da habe ich mich gefragt, wieso sagt er einfach nicht, steh auf und geh, weil er geheilt ist. Da habe ich gedacht, ja, weil Jesus Ordnung liebt, er will nicht, dass die Matte darum liegt. Aber ich glaube, es ging tiefer. Die Aussage ist, schau nicht zurück da, wo du herkommst und bau alle Bindungen ab, wo du in dieser inneren Krankheit oder auch äußeren Krankheit warst, wo du dich damit abgefunden hast. Ja? Roll diese Matte zusammen, diesen Ort soll es nicht mehr geben, wo du dich drauflegst. Ja? Nimm ihn weg, als wenn jemand vorbeigeht, wird jemand sagen, da lag mal ein Lahmer. Nee, den Ort soll es nicht mehr geben, weil er aufgestanden ist. Deswegen soll er die Matte zusammenrollen und mitnehmen und weglaufen. Ja? Also auch ein Hammerbild irgendwie, dass man nicht zurückschaut, sondern im Glauben handelt, jetzt die Matte zusammenrollt und geht. Es gibt kein Zurück, es gibt nur ein Vorwärts. Und ich ermutige dich total. Dann zweiter Ort, Befreiung. Der fünfte Ort, wo wir uns befinden. Von sieben Orten. Habe ich jetzt da, jetzt muss ich mal gucken. Mal weiter. Befreiung, die zwei Bibelstellen. Dazu, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, Galater 3,13. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und sie spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt, Matthäus 27, 29 bis 30. Interessante Stelle für Befreiung, aber wir sehen hier, Jesus begegnet uns hier als König der besonderen Art. Normal kennen wir ihn als jemand, der regiert, der herrscht, der sagt und es geschieht, aber hier sehen wir Jesus mitten in Qualen, mit Leiden konfrontiert, als jemand, der still wie ein Lamm auf eine Schlachtbank geführt wird und im Vergleich zum Schwein, das zur Schlachtbank geführt wird, verhält sich ein Lamm anders. Es schreit nicht, es ruft nicht. Ich habe in der Nachbarschaft Schafe, da hörst du eigentlich selten irgendwas, ja, auch wenn der Schäfer kommt oder so, die sind total ruhig, aber wenn du die anlangst, sind halt sehr ängstlich. Ein Schwein, das schreit wie verrückt, ja, aber Jesus wird verglichen mit dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, still und schweigend. Und so sehen wir Jesus jetzt auch in den folgenden Szenen der Misshandlung, dass er still ist und dass er würdig und königlich durch diese Leiden geht, aber durch diese Befreiung, durch diese Dornenkrone, die ihm auf das Haupt gedrückt wird, weil er einfach gehorsam ist und den Plan Gottes durchführen möchte. Nach der total grausamen Geißelung, wo er vielleicht auch bewusstlos war, wir müssen uns vorstellen, er war vielleicht an dem Pfahl bewusstlos gehängt, wurde von den Soldaten dann in den Innenhof gebracht. Dort waren Bataillon zusammen, sind ungefähr 600 Soldaten, also es war schon was Größeres. Ob die jetzt da alle dabei waren, das glaube ich jetzt nicht, aber viele, die spotteten Jesus, sie spuckten ihn an, sie rissen ihm die Kleider vom Leib und sie trieben einfach einen Spaß mit ihm. Er musste Spott und Hohn ertragen und sie haben dann so einen roten Soldatenmantel über seinen zerschundenen, zerfurchten Acker, wo Muskeln und Sehnen, vielleicht sogar Knochen rausgeschaut haben, angezogen. Und es war ungefähr eine Dreiviertelwoche, nachdem er als König der Juden am Sonntag nach Jerusalem einzog, hat sich das Blatt total gewendet in der Situation. Und deswegen nannten sie ihn auch König der Juden, weil sie sich noch erinnerten, er wurde doch damals gefeiert als König der Juden, als er in Jerusalem einzog und alle die Palmzweige hingelegt haben. Ja, und deswegen haben sie auch gesagt, König der Juden. Und haben gespottet, haben ihn angespuckt. Und was sie gemacht haben, es war eine Krone, wahrscheinlich war es so getrocknete Dornzweige, man vermutet, es war von der Cypus spina, die kennst du natürlich, ja. Es ist eine messerscharfe Dorne, die 2,5 Zentimeter lang ist, also bis zu 2,5 Zentimeter, die man damals gern für sowas genommen hat. Und die haben sie geflochten und sie haben sie ihm auf die Kopfhaut gedrückt, also auf den Kopf gedrückt als König der Juden. Und sie verspotteten ihn, sie knieten vor ihm nieder, sie grüßten ihn als König der Juden. Und das fünfte Wunder, das wir da sehen, an dem auch Blut floss, war das Wunder der Befreiung durch diese Dornenkrone. Was die Soldaten eigentlich gemacht haben, war eine prophetische Handlung. Das haben sie wahrscheinlich gar nicht gecheckt. Weil Jesus kam, um die Dornenkrone deines Lebens, um sich mit der Dornenkrone deines Lebens krönen zu lassen. Weil Jesus möchte deine Dornenkrone da, wo du leidest, wo der Fluch auf dich gekommen ist, die will er an deiner Stelle oder hat er an deiner Stelle auf sich genommen. Wir lesen in 2. Mose 3, Vers 1 die Bedeutung. Und zwar, wenn wir uns erinnern an diesen brennenden Dornbusch in 2. Mose 3, Vers 1 bis 6, da sehen wir, dass ein Dornbusch brannte. Warum kein Dornbusch? Es hätte auch ein Baum brennen können, aber nein, es war ein Dornbusch. Ein Baum wäre vielleicht nicht so außergewöhnlich gewesen, auch wenn eine große Flamme ist. Aber der kleine Dornbusch, der brannte und brannte und eine riesige Flamme, das war außergewöhnlich. Das Außergewöhnliche war eigentlich gar nicht der Dornbusch, weil der war so klein, sondern es war die Flamme, die den Dornbusch nicht verzehrte. Der Dornbusch hätte schon lange weg sein müssen, aber die Flamme war eigentlich das Besondere, die so groß war. Und es ist ein Geheimnis da drin, auch zu verstehen, was es für eine Bedeutung hat. Es symbolisiert nicht unser Feuer, das auf unseren Geltungssucht und Eifer beruht, sondern es symbolisiert das Feuer Gottes, das in dein Leben kommen will, um sein Werk, sein Feuer, seinen Geist in dich hineinzulegen und ein Leben zu führen in seiner Gegenwart, in Gemeinschaft mit ihm. Es symbolisiert, dass wir nicht aus unserer Kraft leben können und sollen, sondern dass wir in dem Feuer des Heiligen Geistes in der Gegenwart Gottes leben sollen, das uns nicht verzehren wird, das uns erhalten wird und das uns beleben wird und das mächtig und stark ist, um Übernatürliches zu bewirken, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und dass wir all das, was in der Erlösung geschehen ist, nicht nur selber erleben, sondern auch in unserem Umfeld weitergeben können. Und es zeigt einfach auch die Treue und die Liebe Gottes, das kam mir vorher auch im Eindruck, die Treue und Liebe Gottes, sein Motiv, warum er das gemacht hat. Gottes Feuer zeigt, er sucht dich und will sein heilendes Feuer, heiliges Feuer in dir brennen lassen. Dornen und Disteln weisen auch in der Bibel ganz oft auf Einflussbereich Satans. Wir lesen das in verschiedenen Stellen, Hebräer 6, Vers 8, da geht davor die Stelle in Vers 7, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, also das nicht nur regnen lässt, sondern trinkt, ist ein Unterschied, und nützliches Kraut hervorbringt, bringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Also hier Dornen, Disteln auch als Fluch und Unbrauchbares. Oder in Sprüche 22, Vers 5, Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verschlagenen. Wer sein Leben bewahren will, hält sich fern von ihnen. Also eine klare Aussage, fern von diesen Dornen sich aufzuhalten. Und dank des Wunders am Kreuz und auch ja, dieser Dornenkrone, was Jesus erlitten hat, sind diese 2,5 Zentimeter langen, scharfen Stacheln sind sie stumpf geworden. Weil Jesus es gebrochen hat. Er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wo ist der Stachel? Der ist weg. Den gibt es nicht mehr für die, die an Jesus glauben. Der Stachel des Todes kann uns nichts mehr anhaben. Was für eine Hammersaussage, oder? Auch wenn wir sterben, sterben wir nicht wirklich. Der Frieder Meyer, Seniorpastor von Lehrenberg, der hat es immer gesagt, der Tod wäre ein Taxiunternehmen in die Ewigkeit. So ein bisschen plump ausgedrückt. Ja. Es ist ein Zwischenstadium. Wir haben jetzt schon Gemeinschaft mit Gott, aber das ist nur eine Vorschattung von dem, was wir noch erleben werden und was wir noch sehen werden. Wir sind nicht tot zu kriegen in unserer Beziehung mit Gott. Das geht nicht. Es geht hier nicht und später schon gar nicht. Und das ist auch was, wo wir uns freuen dürfen, dass unsere Namen im Himmel stehen. Freut euch viel mehr darüber, dass dein Name da drin steht. Hey, wenn dein Name nicht drin steht, du bist dir unsicher. Wir beten auch noch, dass du dir sicher bist, dass dein Name drin steht oder dass er reinkommt. Dornen und Disteln natürlich auch vom Paradies, wo wir die Adam und Eva in ganz enger Gemeinschaft waren. Sehen wir auch, das war der Fluch, den Acker zu bebauen, der Dornen und Disteln hervorbringt. Und der Fluch ist auf dieser Erde da und kann eigentlich nur überwunden werden durch das Blut Jesu. Weil Jesus hat uns frei gemacht vom Fluch des Gesetzes. Ein Fluch ist eine Folge von Sünde. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Symbolisiert mit der Dornenkrone. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. So, leicht versetzt. Da steht die Stelle. Die hatten vorher schon mal, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, aber wir sehen in Vers 14 auch das Wort darum. Also es gibt einen Grund, warum er es gemacht hat, und zwar deshalb, damit der Segen Abrahams in Christus über uns zu den Nationen kommt, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wir empfangen es, damit es zu den Nationen kommt. Das ist der Grund. Fluch als Folge der Sünde kann ganz verschiedene Facetten haben. Es kann sein, dass du... Oder es sind selten nur Kraftausdrücke, können es aber auch sein, sondern es sind oft auch verborgene Dinge. Also ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dass es verborgene Sünden gibt, ja, die du vielleicht für dich behältst, weil du die nicht weitergeben möchtest. Das kann sein, dass in einem Bereich da wirklich Segen verhindert wird. Und ich möchte einfach ermutigen, auch heute diesen Fluch zu brechen, vielleicht auch zu beten um die Freisetzung auch von diesem Fluch, wo der Feind aufgrund von Sünde Raum bekommen hat, auch wenn du es vielleicht schon oft gemacht hast, sei einfach heute Morgen ganz neu ermutigt, diesen Fluch zu brechen und denk an diese Dornenkrone, wo die Soldaten mit dem Stock auch auf das Haupt geschlagen hat, auf die Dornenkrone, damit es so richtig eindringt. Jesus ist gestorben, auch für alle Bindungen und Abhängigkeiten in deinem Leben. Ja, wir müssen es ganz neu glauben und uns ermutigen, festzuhalten am Wort und auch uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Möglicherweise gibt es aber auch vielleicht Sünden der Vorfahren. Ich hatte vom Fall gehört, eine Frau in der Region hier, die hatte starke Rückenschmerzen da oder Nackenschmerzen im oberen Bereich. Die war Christ, die war gläubig. Und viele haben dafür gebetet und die Schmerzen waren so massiv, haben immer mehr im Laufe der Jahre zugenommen, sind nicht weggegangen, bis sie auch mal gehört haben, was ist vielleicht in der Vergangenheit passiert. Und in der Recherche kam raus, dass der Vater von ihr, hier im Schwarzwald irgendwo, ich weiß nicht genau wo, eine Maschine entwickelt hat, um Juden zu töten, auf recht einfache Art und Weise, also ohne, dass man eine Munition verbrauchen muss, das war ja viel zu kostbar für einen Jude, sondern so ein Bolzenschussapparat. Und das kam im Gebet einfach im Hören raus. Und sie haben das gebrochen, den Fluch, der auch über Generationen manchmal sein kann. Und sie war ab da frei von diesen Rückenschmerzen. Ja. Also nicht jede Krankheit steckt sowas dahinter. Ja. Aber es gibt auch Sünden der Vorväter, die über Generationen weitergehen. Laut Bibel. Und wir haben in Jesus die Macht, diesen Fluch durch diese Dornenkrone, durch dieses Leiden zu brechen. Ich ermutige dich einfach, wenn auch Sachen sind, forsche mal, bete mal, jetzt nicht, bete mal, schau mal, ob der Heilige Geist was sagt. Und wenn nicht, ist auch okay, dann ermutige dich, dran zu bleiben. Ja, aber lass uns das auch nicht ganz außer Acht. Wir haben die Macht, es zu brechen, weil Christus hat uns frei gemacht vom Fluch. Von jeder Art des Fluches. So, am Ende noch. Jesus möchte, dass du ihm deine ganz persönliche Dornenkrone gibst. Da, wo Bindungen, irgendwelche Dinge, die du nicht wegkriegst, Folgen der Sünde, wo du die entdeckst in deinem Leben. Ja. Wir machen nachher mal noch einfach eine Zeit, wo du da auch nochmal in dich gehen kannst, Heiligen Geist fragen. Du kannst ihm deine Wut, deinen Schmerz, Ablehnung, Minderwertigkeit, alle Depressionen, alles, was in dir ist, deine Opferrolle, dein Recht auf Vergeltung, alles, was da noch so in dir ist, einfach geben. Jesus ist dafür brutal, hat dafür brutal gelitten und ist dafür gestorben. Und ich möchte einfach diesen mutmachenden Vers noch am Schluss bringen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hey, wir müssen nicht zögerlich sein, auch wenn mir das schwerfällt, mich nochmal mit dem Leiden Jesu zu beschäftigen. Aber es hat nämlich den einen Grund, aus Liebe zu uns möchte er, dass wir auch in diesen Erlösungswerken leben, in diesem Ich bin geheilt. Nicht die Krankheit herrschen lassen, sondern immer wieder festhalten und proklamieren. Das war der Schmerz, für den er gestorben ist, für deine Krankheit, für deinen Fluch, für meine Krankheit, für meinen Fluch. Und lass uns das auskosten und auskaufen. Nicht nur für uns, dass wir in die Freiheit kommen, sondern auch für unsere Nachbarn und unser Umfeld. Das ist die gute Botschaft vom Kreuz heute mit den beiden Punkten Befreiung, Heilung und Befreiung. Und ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen Musik laufen lassen können. Lass uns doch einfach noch eine Zeit haben, wo wir die beiden Punkte, wo wir einfach nochmal Jesus anschauen. Wo wir nochmal uns reflektieren, diese Heilung. Jeder Peitschenschlag, den wir vielleicht hören, uns vorstellen können. Den Aufschrei Jesu über Stunden. Die furchtbaren Qualen. Es war für diese Krankheit, mit der du behaftet bist. Und geh doch mal einfach nur für dich durch als Impulszeit für deinen Alltag und geh mal zu Jesus, diese Schläge, diese Peitschenschläge hörend und reflektier doch mal, lass dir doch zeigen, wo sind Krankheiten in deinem Leben? Körperlicher Art, psychischer Art. Und genauso bei Befreiung. Stell dir vor, nach diesem furchtbaren Qual der Geißelung mit dieser Peitsche von zwei Soldaten, vielleicht wird Jesus gerade bewusstlos in den nächsten Raum geführt von den Soldaten, um die Dornenkrone aufzubekommen. Und die Soldaten schlagen mit dem Stock und treiben diese Dornenkrone in den Kopf Jesu. Und schau doch mal, wo sind in deinem Leben Bindungen, wo du nicht selber entscheidest, wo du merkst, da kann ich gar nicht anders, ich muss das und das tun. Folgen der Sünde, vielleicht aus deinem eigenen Leben oder aus Vorfahren, was auch immer. Ich möchte dich so ermutigen, Jesus diese Dornenkrone des Fluches zu geben. Er hat sie getragen. Und diese Heilung entgegenzunehmen. Und ich möchte einfach einen kurzen Moment allein lassen mit den zwei Bereichen, aber geh richtig mal dein Leben durch und frag Jesus, wo sind da noch unbehandelte Dinge in meinem Leben? Ich möchte dich jetzt einfach auffordern, wenn du Heilung brauchst, nimm einfach eine Hand, leg sie auf die Stelle und richte dich auf aus Jesus. Du kannst sitzen, kannst stehen, was du möchtest. Und streck die andere Hand einfach aus als Zeichen, ich empfange Heilung. Und ich werde beten. Jesus, danke für deine Striemen, für die brutale Geißelung bis zur Bewusstlosigkeit. Fast nicht zu begreifen und zu verstehen, aber es zeigt uns, Herr, dass du was für uns getan hast. Du hast das weggenommen, was nicht zu uns gehören soll, und uns was gegeben, was zu uns gehören soll, nämlich völlige Heilung und Wiederherstellung. Und wenn es irgendwie Depressionen und psychische Dinge sind, kannst du auch deine Hand auf den Kopf legen oder auf dein Herz legen. Und in dem Namen des lebendigen Gottes kommen wir vor dich. Und wir beten, dass diese Striemen, diese Peitschenschläge, die wir im Hintergrund hören, dass die jetzt eingelöst werden zur Heilung. Egal was es ist, in dem Namen Jesu. Und ich spreche euch frei von jeder Art der Krankheit, von jeder Art der Bindung, in dem Namen Jesu. Ich spreche euch frei von jeder körperlichen Attacke, auch von chronischen Erkrankungen, in dem Namen Jesu. Rückenschmerzen im unteren Lendenwirbelbereich, ich spreche dich frei und wir sagen, Schmerz, du gehst in dem Namen Jesu. Durch die Striemen Jesu ist diesem unteren Teil des Rückens Heilung geworden. Und ich spreche völlige Heilung hinein in dem Namen Jesu. Und Schulterprobleme an der rechten Schulter. Wenn du speziell auch rechts irgendwo Schmerzen hast beim Bewegen. Ich spreche die Heilung Jesu Christi durch seine Striemen hinein in diese Schulter. Und ich gieße das Blut und das Leiden Jesu aus, das völlige Wiederherstellung dir bringt an dieser rechten Schulter in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Und alle Bänder, Sehnen, Knochen, Gelenke müssen sich dieser Ordnung unterordnen. Danke, Herr, für Wiederherstellung in die Schöpfungsordnung an der Schulter. Und Zahnschmerzen in Jesu Namen. Ich zerbreche euren Einfluss. Ihr müsst gehen in dem Namen Jesu. Jede Art von Zahnschmerzen. Ich segne die Zähne mit Fehlstellungen, mit Entzündungen, was auch immer. Und Migräne, ich zerbreche deinen Einfluss hier in diesem Raum. Migräne jeglicher Art muss gehen. Durch die Striemen Jesu zerbreche ich diese Migräne. Herr, und wir nehmen deine Heilung an diesem Punkt. Und ich segne dich mit Glaubenskraft, dass Jesus diese Heilung für dich errungen hat. Halte fest. Und Migräne verschwinde in dem Namen Jesu. Heiliger Geist, komm du mit deiner Gegenwart. Und Herr, ich zerbreche auch die Macht des Fluches. Ein unverdienter Fluch trifft nicht zu. Und ein Fluch, der verdient wäre, vielleicht aus den Vorfahrzeiten, Herr, wenn da was ist, offenbarest du. Und ich segne uns einfach mit deiner Offenbarung, mit deinem Blick. Du leitest uns und du führst uns. Heiliger Geist, komm auf die Personen, wo das betrifft und zeig es ihnen. Aber ich bete, dass sie sich nicht zufrieden geben mit dem Status quo, sondern dass sie das brutale Leiden auch auskosten für sich. Es hat nämlich das Ziel, damit du frei bist von jedem Fluch, von jeder Bindung und Abhängigkeit, wo du Dinge tun musst, Süchte, die du gar nicht tun willst. Du hast die Macht, dich davon loszusagen und dich freizusprechen. Und ich segne dich mit dieser Power und mit dieser Entschlusskraft. weil Jesus möchte, dass du in der Freiheit lebst. Zur Freiheit hat Christus dich frei gemacht. So sieh nur zu, dass kein Joch der Knechtschaft auf dir liegt. Hey, was für ein Leben ist das in Freiheit? Wie schön, dass wir uns dahin entwickeln dürfen durch die Freiheit in Christus. Und danke, Herr, dass dein Leib hier schöner werden wird und ansehbarer und attraktiver und aufsteht, auch in diesen Zeiten, die Unzeiten sind. Danke, Herr. Und danke, Herr, für deinen Segen auf jedem Einzelnen heute. Und ich möchte dich einfach segnen, dass du dich nicht zufrieden gibst mit Situationen, die unter dem sind, was deine Erlösung durch Jesus, was dadurch errungen wurde, sondern dass du aufstehst und sagst, es gehört mir, das lasse ich mir von niemand nehmen und ganz neu einfach im Glauben freisetzt, was Jesus für dich getan hat, egal was es ist. Ich segne dich damit, mit einem gesunden Aufstehen und einem Bewusstsein, wer du bist in Christus, dass man mit dir einfach nicht alles machen kann, aber dass einer alles machen kann und darf, Jesus Christus. Und Herr, so danken wir dir für den Gottesdienst. Wir danken dir, dass du nicht nur hier bist, nee, vielmehr, du gehst ja auch mit in den Tag, in die Woche. Und ich bete für viele gute Erlebnisse und für eine Schärfe im Geist, was die 5 Orte anbetrifft, die wir durchgenommen haben. Herr, dass wir da nicht nachlassen, dass wir unser Leben reflektieren, wo sich vielleicht was homöopathisch eingeschlichen hat, wo wir uns mit Dingen zufrieden geben und abfinden, die sich scheinbar nicht ändern. Herr, wo Bequemlichkeit ist, Herr, dass wir aufstehen. Wir lassen uns von nichts und niemand bedrängen, von keiner Macht der Finsternis, sondern wir wollen deine Freiheit genießen. Wir hatten Vergebung, Erlösung, Reinigung und wir hatten heute Heilung und Befreiung. Jesus, du bist der Beste. Wir danken dir. Und Gott, du hast auch gelitten, weil es war dein Liebesplan. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Was hast du durchgemacht, Gott, als Vater? Das können wir uns nicht vorstellen. Wir danken dir, wenn auch grausam, sehr grausam, für diesen notwendigen Rettungsplan für uns und für die Menschen in unserem Umfeld. Wir legen dir unser Leben hin und wir weihen uns dir ganz neu. Du bist alles, was wir haben, aber du bist auch alles, was wir brauchen, Gott. Niemand ist wie du. Wir lieben und wir ehren dich. Und vielleicht können wir einfach Gott noch einen Applaus geben für das, was er getan hat. Und bevor wir gleich das Schlusslied, Wochenauftaktlied singen, möchte ich dich einfach bitten, wenn du hier bist und irgendwie abgekommen oder kennst Jesus gar nicht, möchte ich ermutigen, einfach komm noch nach vorne danach und ich segne dich und ich spreche einfach aus über dir, dass du nach Hause kommen kannst, dass du Gott begegnen kannst, dass du alles ablegen kannst, was dich trennt von ihm und dass er dir begegnet in deinem Leben und dass du von Neuem geboren wirst. Gott segne dich und Gott segne euch und lass uns jetzt mit aller Kraft und Freude zum Ausdruck bringen, ja, was in unserem Herz ist, wenn wir das Lied singen.